my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon sind Frauke Keil und Melissa Eckstein. Im ersten Beitrag geht es um 20 Jahre Kulturwochenende in Crailsheim. Der zweite Beitrag handelt vom kürzlich verstorbenen Präsident des Landesmusikrats Baden-Württemberg, Gönnenwein. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart. Laut Landeswirtschafts- und Finanzminister Nils Schmid, SPD, setzt sich der Konjunkturaufschwung weiter fort. Er rechnet bis Ende 2015 mit einem Wirtschaftswachstum von bis zu 2,3%. Wenn dies der Fall sein sollte, schneidet der Südwesten deutlich besser ab als ganz Deutschland. Ein Grund sei, laut Schmid, die hohe Auslandsnachfrage wie auch ein gutes Investitionsklima unter den Firmen.
Berlin, Schwäbisch Hall. Bundesverkehrsminister Alexandra Dobrindt, CSU, hatte ein Investitionspaket von 2,7 Milliarden Euro angekündigt. Von diesem Paket soll nun der Weilertunnel in Schwäbisch Hall profitieren. Von den 2,7 Milliarden Euro fließt fast ein Viertel nach Bayern. Das Land Hessen erhält 390 Millionen und Baden-Württemberg 537 Millionen Euro. Eins der 15 Projekte im Südwesten ist der Weilertunnel in Schwäbisch Hall. Das Geld für das Investitionspaket kommt aus Einnahmen des Ministeriums von der Lkw-Maut oder von zusätzlichen Haushaltsmitteln, die im kommenden Jahr zu erwarten sind. Die Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten, CDU, und Annette Savade, SPD, sind sehr zufrieden. Der Bau des Weilertunnels sei nicht nur bedeutend für einen besseren Verkehrsfluss, es könne so auch endlich mit der Stadtentwicklung weitergehen. Damit die Projekte starten können, müssen die Länder nun Bauabschnitte rasch ausschreiben und vergeben.
Frankfurt am Main. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann-Grüne hatte dafür plädiert, die legale Einwanderung für Menschen aus dem Westbalkan zu erleichtern. Es solle ein maßgeschneidertes Einwanderungsangebot gemacht werden. Er schloss außerdem die Ausweitung der Legalisierung auf Herkunftsländer wie Albanien, Montenegro und Kosovo nicht grundsätzlich aus. Kretschmann kündigte an, die Zahl der Erstaufnahmeplätze in Baden-Württemberg in den kommenden Monaten von 11.000 auf 14.000 zu erhöhen.
Stuttgart. Die Allgemeine Ortskrankenkasse, kurz AOK, in Baden-Württemberg zählt nach eigenen Angaben seit Juli über 4 Millionen Versicherte. Seit Anfang 2015 hat die Kasse mehr als 44.000 Versicherte dazugewinnen können. Der Zusatzbeitrag der AOK liegt derzeit bei 0,9%. Laut eigenen Angaben habe die Kasse im vergangenen Jahr 180 Millionen Euro durch Rabattverträge gespart. Die Rabattverträge werden für die ganze AOK-Familie von der Landes-AOK verhandelt. Die AOK gebe außerdem 5,37 Euro pro Versicherten für Prävention aus. Der Durchschnitt aller Kassen liegt hier bei 3,17 Euro.
Stuttgart. Im Technikausschuss des Gemeinderats hat der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn das Zwei-Stufen-Konzept gegen zu hohe Feinstaub- und Stickoxidwerte vorgestellt. Zunächst wird dabei auf Freiwilligkeit gesetzt. Sollten Autofahrer und Kaminofenbesitzer jedoch nicht reagieren, müsse es ab 2018 verbindliche Maßnahmen geben, um die Stickoxidwerte auf eine normale Ebene zu bringen. OB Kuhn hofft, dass nicht der nächste Schritt angegangen werden muss, da es dann auch zu zeitweiligen Fahrverboten kommen kann. CDU-Fraktionschef Alexander Kotz sagte, Stuttgart müsse die Grenzwerte einhalten. Das sei jedoch wegen der vielen Pendler schwer. Nach Kuhns Konzept sollen die Radwege erweitert werden, damit mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren. Andreas Winter von den Grünen meinte, das Konzept enthalte nachvollziehbare Schritte. Christoph Osasek von den Linken meinte, die erste Stufe sei verzichtbar, weil Appelle wenig bewirken. Laut ihm müsse die Freiheit, das Auto zu benutzen, enden, da die Gesundheit der Bürger gefährdet würde. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland bewertet das Konzept positiv. Es sei sehr zukunftsfähig. Allerdings wird die Wirksamkeit bezweifelt, da die Maßnahmen erst in 2 Jahren umgesetzt werden sollen.
Vom 23. bis zum 26. Juli fand in Crailsheim zum 20. Mal das Kulturwochenende statt. Diesmal gab es neben Konzerten und Clownerien besondere Highlights wie etwa eine Trapezkran-Aufführung. Melissa Eckstein hat für Fokus Südwest mit Ernst Stutz, einem der Organisatoren, gesprochen. Ein kleiner Rückblick auf 20 Jahre Kulturwochenende.
Vom 23. bis zum 26. Juli fand da jetzt schon das 20. Kulturwochenende in Crailsheim statt. Was waren denn so die Highlights in diesem Jahr?
Ja, Highlights gibt es ja viele. Am Freitag war es Bodegger Neander, ein Pantomimenpaar, das bei Marcel Marceau in die Schule gegangen ist. Am Samstag war sicherlich Trois Express, eine französische Straßentheatergruppe, die mit einem Mobile an einem Kran arbeitet. Das wurde von mehreren tausend Besuchern als das Highlight schlechthin angesehen. Und am Sonntag lief noch ein Kamel durch die Stadt. Auch das war sicherlich ein einmaliges Highlight.
Gab es bei der Krannummer am Samstag dann Probleme mit dem Wetter oder konnten die Show ohne Komplikationen machen?
Die Show hat natürlich durch den Wind, der den ganzen Tag über herrschte, wobei der konstante Wind nicht das Problem war, sondern diese Böen, die also unberechenbar sind, die hatten uns großes Kopfschmerzen bereitet. Wobei, ja, wir mussten sogar eine Probe absagen und eine sogar unterbrechen. Aber abends war es dann doch so, dass sich der Wind so gelegt hatte, dass sie ohne Komplikationen stattfinden konnte.
Unter anderem ist ja auch die Musikgruppe Station 17 aufgetreten. Ja. Was ist denn das Besondere an dieser Gruppe?
Das Besondere an der Gruppe war, dass sie mit Personen, die irgendwelche Handicaps haben, arbeitet. Das sind also Profis und Menschen mit Handicaps, die gemeinsam Musik machen und eigentlich eine ganz, ganz tolle Unterhaltung geboten haben. Also es war sicherlich auch eines der Highlights.
Es gab ja auch Projekte zu den Mottos von den letzten Kulturwochenenden von Crailsheimer Schulen.
Ja.
Konnte man sich diese Projekte dann ansehen?
Also das waren zum Teil Ausstellungen, die man ansehen konnte. Das waren Aktionen in der Innenstadt. Das waren so Gruppen, die wie eine Flashmob-artig auftraten. Aber auch Ausstellungen oder dann auch irgendwelche Raumgestaltungen. Die Lise Meitner Schule hat Papierkörbe zum Beispiel umgestaltet.
Und wie ist dieses Kulturwochenende in Crailsheim entstanden?
Vor 20 Jahren wollte man Kultur für alle bieten. Also das heißt, man wollte die Hemmschwelle zur Kultur nehmen und sämtliche Sparten der Kultur den Besuchern ohne Eintritt zeigen. Und das war so der Beginn, dass das natürlich so was Großes daraus geworden ist. Das hat keiner damit gerechnet.
Und wie lange dauert die Vorbereitung auf dieses Kulturwochenende?
Wir arbeiten schon am nächsten und auch am übernächsten. Also das ist eigentlich eine Arbeit, die das ganze Jahr über andauert.
Zieht es eigentlich auch Leute aus anderen Städten von weiter weg hierher oder sind da dann eher Besucher aus Crailsheim, Schwäbisch Hall aus dem Umfeld?
Also ich denke, dass für diese Highlights wie das Kamel, für diese Gruppe Paris Benard oder auch für Trois Express sicherlich, nachdem die nur zweimal dieses Jahr in Deutschland auftreten, dass da auch von weiter weg Personen kommen. Aber das Gros kommt natürlich aus der Stadt und aus dem Umland.
26. Juli ist der aus Schwäbisch Hall stammende Wolfgang Gönnwein im Alter von 82 Jahren verstorben. Der zunächst als Lehrer tätige Gönnwein wurde 1971 Leiter der Ludwigsburger Schlossfestspiele, denen er in dieser Funktion bis 2004 treu blieb. Von 1985 bis 1992 war er außerdem Generalintendant der Staatstheater in Stuttgart und von 1988 bis 1991 unter Ministerpräsident Lothar Späth ehrenamtlicher Staatsrat für Kunst in Baden-Württemberg. 2005 wurde Gönnwein Präsident des Landesmusikrats Baden-Württemberg. Ralf Snorawa sprach für Fokus Südwest über den Musiker mit Hans Kumpf, einem seiner ehemaligen Schüler am damaligen Aufbaugymnasium in Michelbach an der Bilz.
Tja, Hans Kumpf war Schüler bei Wolfgang Gönnwein, damals im Gymnasium in Michelbach an der Bilz. Was, Hans, sind denn deine persönlichen Eindrücke von Wolfgang Gönnwein gewesen?
Er war auf jeden Fall musikalisch kompetent und wenn wir Schüler dann über Gönnwein was im Spiegel gelesen haben, sei es auch nicht so positiv über ihn gewesen, dann waren wir doch stolz, dass wir einen solchen Promi als Musiklehrer hatten und er war natürlich kompetent in klassischer Musik und ich weiß noch genau, wie er mit uns Mozart behandelt hat, die Jupiter Sinfonie, glaube ich, war es, und ganz genau mit der Sonatenhauptsatzform, wie das aufgebaut wird, und das haben wir ganz intensiv studiert und das ging dann auch bei mir über, wenn ich improvisiere in der Jazzmusik auf meiner Klarinette, und das hat mich dann schon geprägt, und später wurde Gönnwein auch richtig liberal gegenüber neuer Musik und gegenüber dem Jazz und auch der Popmusik.
In was für Situationen hast du ihn denn erlebt, den Wolfgang Gönnwein?
Früher als Lehrer war etwas sehr großzügig, wenn es um die Pünktlichkeit ging. Er kam nicht unbedingt schnell zur ersten Doppelstunde Musik, die wir montags hatten, rein, sondern hat sich da verspätet und ja, wir Schüler haben dann keinen Blödsinn veranstaltet. Ich selber habe dann etwas komponiert. Ein Gedicht von Enzensberger habe ich da vertont und so die Zeit verbracht. Aber wenn er da war, war es schon interessant. Und wenn wir Arbeiten geschrieben haben, hat er es auch nicht allzu schnell korrigiert und wir mussten lange drauf warten.
Aber es waren auch Erlebnisse jetzt in verschiedenen Stationen. Also du hast ihn als Lehrer erlebt. Und du hast ihn ja später dann auch als Leiter der Schlossfestspiele erlebt.
In Ludwigsburg, da hat er bei mir oder bei meinen Eltern angerufen und hat gebeten, dass ich ihm ein bisschen aushelfe, weil er den Jazz reinnehmen wollte. Und das habe ich dann nicht mit ihm unbedingt im Detail besprochen, sondern mit seinen Geschäftsführern. Aber er hat den Anstoß gegeben und er war sogar auch nicht bei den Konzerten, die ich organisiert habe, anwesend. Das war auch teilweise zu viel, was in Ludwigsburg geboten worden ist.
Und darüber hinaus hast du ihn noch erlebt als Präsidenten des Landesmusikrats?
Ja, ich war vorher schon in Diensten vom Landesmusikrat. 1979 begann ich als Jurymitglied bei Jugend Jazzt, dem parallelen Wettbewerb zur Jugend musiziert, und habe von Anfang an, also von 1981, das Landesjugend Jazzt Orchester begleitet, auch auf Auslandsreisen. Und er wurde erst 2005 zum Chef des Landesmusikrats mit seinem Sitz in Karlsruhe gewählt. Und dann war die Verbindung wieder neu da, aber da merkte ich schon, dass er im Gegensatz zu anderen Präsidenten zuvor sich wirklich mehr auch um den Wettbewerb Jugend Jazz gekümmert hat und war da bei den Preisträgerkonzerten dabei und hatte ein gutes Verhältnis. Und später bin ich mit ihm dann auch nach Rom geflogen, wo er eigentlich dirigieren sollte in einem Konzert Jugend gegen den Krieg, und dieses Konzert fand im Beisein vom damaligen Papst Benedikt dem 16. etwas außerhalb vom Vatikanstaat statt.
Und was sind so deine letzten Erinnerungen an Wolfgang Gönwein? Wo hast du ihn denn zum letzten Mal erlebt, dann persönlich?
Das letzte Mal habe ich ihn erlebt im Ende November 2012 in Stuttgart, als er bei einem Preisträgerkonzert von Jugend musiziert war. Er ließ sich das als Ehrenpräsident vom Landesmusikrat nicht nehmen, da dabei zu sein. Und da merkte ich schon, wie seine Hand zitterte. Und ich habe ihm Parkinson dann bescheinigt, und das stimmte so, wie ich dann auch gehört habe. Und ein Erlebnis war dann ein Jahr zuvor, als er hier in Schwäbisch Hall in der Arche vom Sonnenhof vor einem Konzert sprach. Da wusste man, dass er sich sehr viel Mühe gab, aber nicht mehr die Kraft hatte und die Konzentration, eine Rede abzulesen.
Du hast für uns nochmal zusammengefasst einen kleinen Rückblick auf das Leben von Wolfgang Gönwein.
Am 26. Juli 2015 verstarb Professor Wolfgang Gönwein im Alter von 82 Jahren. Seit Anfang 2013 war der einst große Musikmacher in einem Pflegeheim untergebracht. Er litt außer an Demenz auch an Parkinson. Gönweins gesundheitliche Schwierigkeiten begannen im Frühjahr 2009, als er sich einer Bypass-Operation unterziehen musste. 1970 machte ich bei ihm am damaligen Aufbaugymnasium Michelbach an der Bilz mein Musikabitur. Auch später trafen wir uns oft. Wir kooperierten bei seinen Ludwigsburger Schlossfestspielen und beim Landesmusikrat, den Gönwein ab 2005 führte. Meinen ehemaligen Musiklehrer versuchte ich wiederholt aufzumuntern, indem ich von dem mehr als 10 Jahre älteren Pianisten und Komponisten Dave Brubeck berichtete, der nach seinen diversen Bypass-OPs weiterhin auf der ganzen Welt herumtourte und musizierte. Gönwein war ein Macher. Und dass ihn das Schicksal vor 6 Jahren so jäh in einen Ruhemodus versetzte, machte ihm zu schaffen. Seine Kräfte schwanden zusehends. Immerhin konnte er im Oktober 2009 nach Rom reisen. Er ließ ein Konzert einfädeln mit dem von ihm initiierten interregionalen Sinfonieorchester, in dem Talente aus Baden-Württemberg und seinen weltweiten Partnerregionen spielten. Auf dem Programm waren Werke von Mahler und Mendelssohn Bartholdy. Dirigieren konnte er doch nicht. Nicht mal einen langsamen Satz, wie ich ihm damals etwas scherzhaft riet. Die Veranstaltung mit einem Ersatzdirigenten und dem berühmten Schauspieler Klaus Maria Brandauer fand in Anwesenheit des italienischen Staatspräsidenten und von Papst Benedikt XVI. Statt. Wichtig für Gönwein war, dass ich seinen Small Talk mit dem Papst fotografisch festhielt. Zurück zur Biografie des Verstorbenen. Bereits 1968 bekam Wolfgang Gönwein eine Professur für Chorleitung an der Stuttgarter Musikhochschule, deren Rektor er später wurde. Zuvor hatte er schon mit seinem süddeutschen Madrigalchor und der Interpretation kirchlicher Musik, hauptsächlich von Bachwerken, internationales Renommee erlangt. Weitere Stationen in seiner Karriere waren die Generalintendanz der Württembergischen Staatstheater und die Berufung als Staatsrat für Kulturangelegenheiten in das Kabinett von Lothar Späth. Der Schwager des SPD-Politikers Erhard Eppler hatte mit der CDU also keine Schwierigkeiten. Aber als ein Politiker mit Taktstock, wie so manche Nachrufe titelten, war er meines Erachtens nicht zu bezeichnen. Dies mag auf den britischen Premierminister Edward Heath zugetroffen haben, den ich 1985 beim Europäischen Musikfest im Stuttgarter Beethovensaal in Anwesenheit von Claudio Abbado dirigierend erleben konnte. Wolfgang Gönnwein war zunächst Musiker, aber eindringlich wies er auf die gesellschaftliche Relevanz der Künste hin. Immer wieder kam der Begriff Musik als Bollwerk gegen die Gewalt in seinen Reden vor. Man möge danach googeln, Gönnwein plus Bollwerk. Als er 2011 in seiner Geburtsstadt Schwäbisch Hall anlässlich eines Konzerts von ausgezeichneten Nachwuchsinstrumentalisten eine feierliche Ansprache hielt, hatte er mich vorher antelefoniert und wichtige Aussagen angekündigt. Gönnwein überließ mir sein Manuskript, aus dem ich zum Schluss meines Beitrags ausführlich zitieren möchte. Gönnwein im Zitat: Immer mehr Bildungsplan erkennen, dass Musik kein entbehrliches Additum, sondern eine unverzichtbare menschliche Schlüsselqualifikation in der Ausbildung junger Menschen darstellt. Darüber denkt unsere Gesellschaft gerade in diesen Tagen verstärkt nach. Preisträger und Juroren gehören zu den Vorreitern der künstlerischen, menschlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsfragen. Es geht nicht darum, die Jugend für Kunst und Kultur zu begeistern. Bei der musischen Erziehung geht es um noch viel mehr. Es geht um Kreativität, Sensibilität, Spontaneität, Fantasie und soziale Kompetenz. Wir brauchen die Erneuerung unseres kreativen Gesellschaftsvermögens. Gerade in diesen Tagen wissen wir, dass unsere Gesellschaft Angst vor der Entwicklung unserer Jugend hat. Der populistische Ruf nach Erziehungscamps offenbart die Sehnsüchte einer Gesellschaft, nicht wissend, dass Kunst und Musik das unverzichtbare Bollwerk unserer Gesellschaft gegen Gewalt, Ratlosigkeit und Depression sind. Und schließlich, so Gönnwein, Kultur ist nicht kurzfristig verzichtbares Kulturgut, sondern fordert von uns dauernde Investitionspflicht. Dies war das Credo von Wolfgang Gönnwein, geboren am 29. Januar 1933 in Schwäbisch Hall, gestorben am 26. Juli 2015 in einem Pflegeheim bei Stuttgart.
Hans Kumpf über den jüngst verstorbenen Wolfgang Gönnwein.
Das war Fokus Südwest, das regionale Nachrichtenmagazin für den Südwesten. Redaktion und Moderation Ralf Snorawa, Melissa Eckstein und Frauke Keil. Alle Beiträge auch zum Download auf unserer Homepage auf störfunk.de. We'll be right back.
Berlin. Berlin.